Lieber François, heute eine ganz besondere Folge, auf die ich mich freue. Und zwar haben wir unser monatliches Rebalancing. Und du hast uns 3 neue Titel mitgebracht, die ins BX-Musterportfolio kommen. Und 3 fliegen raus. Aber wir starten erstmal mit den 3 neuen. Und eine tolle Besonderheit, die mir sehr gefallen hat, als ich es gelesen habe: Wir bleiben in Europa.
Richtig, ja. Aber es ist ein Fokus, weil du weißt ja, der MSCI World ist eigentlich unser Benchmark. 70% aller Titel drin sind Amerika. Und wir sagen, weg aus Amerika. Die Gewichten aus Amerika immer wie kleiner, weil wir glauben, dass die Währung, das heißt der US-Dollar, wird schwächer gegen den Euro und den Schweizer Franken, weil wir sind der Meinung, dass die Zollpolitik von Trump wird den Dollar schwächen. Warum wird der Dollar geschwächt? Weil die Kostenstruktur für die amerikanische Industrie wird immer wie höher, weil sie nicht mehr diese billigen Importe machen können wie in der Vergangenheit. Das heißt, sie müssen auf die inländische Produktion zurückgreifen. Das heißt, die Kompetitivität des amerikanischen Herstellers wird schwächer. Das heißt auch, großer Motor, dass der US-Dollar nicht mehr so nachgefragt wird wie in der Vergangenheit. Auch, dass die Chinesen immer wie mehr aus den US-Treasuries rausgehen und Gold kaufen und europäische Firmen, wird natürlich bedeuten, dass wir eine Verlagerung haben des Weltwirtschafts, des Wachstums in der Welt und auch von Investoren, die sagen, mehr Europa, mehr Schweiz, mehr Asien. Und wir gehen diesen Schritt einen voraus und sagen, ja, wir spielen auf Europäer. Und was ganz wichtig ist, wir gehen jetzt nicht in das verarbeitende Gewerbe, sondern mehr in die Finanzindustrie, Finanzwelt, Titel, die mit steigenden Dividenden zu rechnen ist über die kommenden Jahre, sofern nicht ein Umfall an den Börsen oder auch in der Wirtschaft stattfindet. Aber kommen wir zu den ersten Titeln. Das ist Talanx, das ist eine deutsche Versicherung, die vielleicht nicht so bekannt ist wie eine Allianz. Warum? Marktkapitalisierung ist nur bei 29,73 Milliarden Euro, sage ich immer nur, hat aber einen Vorschlag, Vorteil, dass er einen Bewertungsabschlag hat von 55,1%. Das ist so nicht bei einer Munich Re, die wir auch haben, oder eine Allianz, die wir nicht haben. Aber wir müssen sagen, das ist eine Bewertungsperle. Warum? Der Umsatz lag im 2022 bei 44,7 Milliarden Euro und sollte raufgehen auf 57,425. Die EBIT, das ist viel spannender, die geht rauf von 3,372 in 22 auf 5,982 laut meinen Modellen und die EBIT-Marge von 7,54% auf 10,42. Das ist für einen Titel, der keine Spezialversicherung ist, ein absoluter Top-Wert, weil die Return on Equity, die springt von 12,9 auf 15,7. Und wenn du davon ausgehst, dass die EZB nochmals die Zinsen um 0,25% nach unten geht, das ist ein sogenannter David-Scherl-Effekt. Warum? Weil die Dividende, die drauf von 2,6 auf 4,04 Euro und 27. Das heißt, wir haben hier wieder die perfekte Deklination unserer David-Scherle.
Okay. Und wie sah denn die Vergangenheit aus?
Die Vergangenheit sah sehr gut über die letzten 12 Monate, plus 60,3 versus 18,9. Und du weißt, im deutschen Index ist eine SAP drin, eine Munich, das sind diese Zahlen natürlich absolut verrückt. Und der Umsatz, also die Performance im über 5 Jahre war noch verrückter, plus 339,6 versus 47,9 von den Index. Und immer bei dieser Berechnung nehme ich natürlich die Dividende rein. Und du siehst, dass die Talanx ein absolutes, reiniges, rassiges Börsenhengst ist, der Extra-Klasse. Und ich glaube, die werden unsere Zuschauer noch richtig viel Freude haben an dieser Neuerwährung, weil ich sage es immer wieder, Dividende geht drauf von 2,6 Euro 22 auf 4,04, ja. Das verleiht richtig Flügel und das macht richtig Spaß.
Na, wir sind gespannt. Aber was unterscheidet denn die Talanx zu anderen Versicherungen?
Ich sage es mal anders. Ich sage es vielleicht wichtig, wenn du es mit einem Munich Re vergleichst, das ist auch eine Versicherung, aber das ist Rückversicherung. Mhm. Das heißt, du hast hier komplexere Geschäfte, du hast hier eher Stabilität, Wachstum und du kannst hier aus der Masse schon operieren. Bei der Munich Re hast du natürlich Konkurrenz aus der Swiss Re und, aus Amerika noch. Das ist ein komplexes Geschäft. Die Talanx ist für mich einfach sympathisch in der Sache von der, Investmentphilosophie. Das heißt, du hast mehr Stabilität in den nächsten Jahren, die sollte sein. Und bei einer Swiss Re, wie einmal Munich Re, hast du natürlich ein bisschen mehr Risiko. Natürlich ist auch das Gewinnpotenzial einiges höher. Ich sage es, Dividendenrendite ist bei einer Munich Re oder Swiss Re einiges besser wie bei der Talanx. Aber hier sprechen wir von einem reinrassigen Zuchthengst aus der deutschen Versicherungsbranche. Und ich glaube, dieses Papier wird unseren Zuschauern richtig viel Freude machen. Ich sage es nochmal, 55,1% Bewertungsabschlag, fundamental laut meiner Maschine. Das findest du bei einer Munich Re oder bei einer Swiss Re nicht.
Okay, naja, wir freuen uns auf die Entwicklung. Und jetzt verlassen wir Deutschland und gehen nach Spanien.
Richtig.
Und zwar schauen wir uns den weltweit größten Betreiber von Flughäfen an, wenn man die Passagierzahlen nimmt. Ne?
Richtig.
Was ist die zweite Aktie?
Es geht um Aena, das ist ein spanisches Unternehmen. Du weißt, die Leute, Spanien hat ja einen extremen Boom gehabt in der Wirtschaft, in den letzten 2-3 Jahren. Man geht davon aus, dass Spanien das erfolgreichste Land war in den letzten 2-3 Jahren in Sachen Wirtschaftswachstum in Europa. Deutschland ist ja negativ, Frankreich ist ja auch nicht gerade optimal. Und Italien und Spanien, die laufen auf einmal richtig gut. Und das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Regierung zusammen. Die sind mehr gehen Rücken nach rechts wie nach links. Und ich glaube, das könnte ja eine große Sache werden, weil du die Flughäfen kennst von Barcelona und Madrid, da musst du sagen, das sind richtig hochgetaktete Industrien. Da ist der Flughafen von Zürich, ist dagegen, naja, zweite Reihe, weil der Flughafen von Madrid ist ja wirklich gigantisch. Und Barcelona auch, die sind richtig gut laufen die. Warum laufen die auch gut? Weil die haben eine Drehscheibefunktion zwischen Europa und Südamerika und natürlich die spanischen Inseln, die sind richtig hoch im Kurs. Und wenn man die Fluggesellschaft Iberia ein bisschen kennt, weiß man, die läuft immer wie besser. Das heißt, wir haben hier eine richtig starke Nachfrage und die gehen jetzt auch, die Aena, die gehen ja ein bisschen auch in den Eisenbahnverkehr rein. Das heißt, sie haben jetzt diese ganzen Technologien, die sie im Flugverkehr haben, die probieren sie jetzt auch auf die Eisenbahn umzusetzen. Das heißt, wir haben hier wirklich etwas ganz Großes im Anmarsch. Es gibt natürlich eine Konkurrenz, die heißt die Fraport aus Deutschland. Die sind vielleicht noch größer verteilt in Sachen Länder, die dabei sind. Fraport ist zum Beispiel speziell stark in Griechenland dabei. Aena ist natürlich ganz groß in den spanischen Ländern dabei und das ist natürlich ganz andere Passagieraufkommen, die wir haben, wie eine Fraport. Die ist auch an der Marke, aber sie sind 35,88 Milliarden Euro. Und jetzt kommen wir zu den Zahlen. Der Umsatz lag im 2022 bei 4,23, geht rauf auf 6,558 im 27. Ich glaube, dass die Fraport größer ist in meinen Augen. Die EBIT, und das ist jetzt das ganz Spannende bei diesem Titel, die geht rauf von 1,284 Milliarden auf 3,074. Das heißt, wir haben hier einen gigantischen Sprung. Warum? Das ist an der EBIT-Marge. Die springt von 30,29 auf 46,88. Da kann eine Fraport nicht mehr mithalten. Und Return on Equity springt von 14,58 auf 23,23. Und die Dividende, das ist noch das Schönste am Ganzen diesem Titel, die springt von 4,75 Euro auf 11,84. Das ist über 120%. Wenn du den Umsatz anschaust, hast du 40% mehr Umsatz, ungefähr plus minus. Und bei der Dividende hast du schon 110-120% über 5 Jahre. Der David würde sein Herz pochen, wenn er das wüsste. Und auch die Performance, die ist okay, die ist aber nicht überragend. Ich komme auch gerade zur Erklärung, warum. Wir haben auch die Covid. In der Covid sind natürlich diese Aktien im 2020 richtig abgestürzt. Sie sind im Januar, Februar waren sie noch gut, März, April. Und dann sind sie runter. Und die haben genau diesen Peak gehabt als Vergleich, oder? Du hast 100,7% versus 112,2% über 5 Jahre. Das ist, ganz offen gesagt, nicht überragend. Aber über ein Jahr sieht es dann wieder anders aus. 38,9% versus 25%. Und da musst du sagen, da hatte natürlich ein Dow Jones, ein S&P oder ein Nasdaq hat keine Chance mehr. Das heißt, wir haben hier den klaren Switch, dass wir sagen, wir haben mehr Stabilität auf dem Euro wie auf dem Dollar und die haben natürlich eine Performance, die natürlich massiv besser funktioniert im europäischen Raum wie in Amerika. Das ist etwas ganz Neues. Das hätten wir vor einem Jahr das nicht gesagt. Heute kann ich sagen, unsere Modelle werden immer wie vertiefter, um genau diese Perlen zu finden. Es ist ein Riesenmodell über 15.000 Aktien, wo sich rein auf Dividenden fokussieren. Und wenn ich nur 5 oder 6 da rausfinde, die stimmen, dann macht es Sinn, weil es ist ganz wichtig immer bei diesen Geschichten, dass eine hohe Dividendenausschüttung nicht bedeutet, dass dann die Kurse nach oben gehen, weil man müsste genau ausrechnen, wie viel diese Dividende geschöpft werden aus dem Betriebsergebnis. Das heißt, wir müssen schauen, wie viel Prozent des Betriebsergebnisses fließen weg und gehen in die Dividende. Das heißt, sie sind wieder weg aus dem Unternehmen. Es muss ein Equilibrium sein, das ist relativ wichtig. Der einzige Land, wo das erlaubt ist in diesem hohen Maße, wäre Amerika mit den REITs, das sind die sogenannten Immobilientrusts. Da musst du oder solltest du 90% des Betriebsergebnisses als Dividende ausschütten. Das ist ein anderes Geschäftsmodell. Aber ENA, steigende Umsätze, steigende Margen und natürlich eine Nachfrage, die grenzenlos ist. Also ich glaube, ENA könnte eine ganz große Show sein in den nächsten Jahren, auch weil die Dividende in die Höhe springen würde. Und wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, sagen den Aktienkursen, sagen 11,84, dann wärst du bei 5,5% Dividendenrendite in 2 bis 3 Jahren für einen relativ konservativen Titel. Naja, liebe Olivia, ich glaube, wir müssen nicht groß rechnen sein, an die ETH zu gehen. Das ist eine mögliche Superperle. Ausspannen, das macht richtig Spaß.
Ja, wir werden das beobachten und anschauen. Gut, dann haben wir den 3. Titel. Wir sind wieder zurück in Deutschland und wir sind wieder recht konservativ im Finanzsektor. Und du hast uns jetzt neu ins BX Plus Musterportfolio die Commerzbank gebracht.
Ja, ja. Die Commerzbank, genau. 31,43 Milliarden Euro. Nicht die größte Bank in Deutschland, aber sie hat Potenzial. Und was interessant ist, die Commerzbank ja fast ganz am Boden für 10, 12 Jahren. Hat sich raufgepäppelt, hat jetzt auch die Dresdner reingenommen. Und die haben wirklich etwas ganz Verrücktes gemacht. Die sind natürlich jetzt im Kampf mit einer europäischen Großbank, die wir nicht sagen möchten. Die möchte sie gerne schlucken, die Commerzbank. Und sie macht sich jetzt richtig schön, die Commerzbank. Aber ich glaube, wenn du 31 Milliarden Market Cap hast, dann wird es jeden Tag schwieriger, diese hübsche Braut zu bekommen. Warum? Der Umsatz lag im 2022 bei 9,46 Milliarden, geht rauf auf 13,5. Das ist gut. Die EBIT geht rauf von 2,973 auf 6,44. Und da merkst du, da passiert was. Warum? Die EBIT-Marge, die springt von 20,72% auf 45,36%. Das ist überragend. Mhm. Und die Dividende, die hat erst im 24 begonnen zu zahlen. Die geht von 0,65 Euro auf 1,15. Da wird der liebe David sagen, das ist spannend, das ist über 100% innerhalb von 3 Jahren. Und der Gewinn pro Aktie, das ist relativ wichtig für unsere Investoren, die sagen, wir nehmen die Dividende, reinvestieren sie in die Aktie selber. Die geht rauf von 0,23 auf 2,93. Das heißt, diese Zahlen sind richtig spannend. Und die kann man ein bisschen vergleichen mit den spanischen mittelkapitalisierten Banken, wo auch diese Performance möglicherweise zeigen. Das heißt, wir haben jetzt eine ganz neue Welt in Europa, dass wir jetzt die sogenannten mittelkapitalisierten Banken in der Größenordnung von 10 bis 50 Milliarden Euro extreme Fortschritte machen in der Bewirtschaftung ihrer Kunden. Du hast so 15, 20 Top europäische Banken, die nicht ganz die ganz große wie eine BNP oder eine UBS, aber die sind im Mittelfeld von der Marke basiert, aber die machen sich richtig schön und fit für die Zukunft. Und ich glaube, das wird der ganz große heiße Sektor sein für die Zukunft, nächsten 3 bis 6 Monaten, sofern die EZB, was danach aussieht, die Zinsen runternimmt. Von der Performance noch ganz kurz, liebe Olivia. Plus 75,3 versus 18,9 für die nächste über ein Jahr. Das ist schon relativ spitze. Warum ist spitze? Weil in diesen 18,9 ist eine SAP dabei, da sind eine Munich Re dabei. Du weißt, das sind Zugpferde der Extraklasse in Deutsch. Und natürlich eine deutsche Bank, eine deutsche Börse. Das heißt, 75% zu machen gegen den 18,9 für den Index ist natürlich Weltklasse. Und wenn du es über die letzten 3 Jahre anschaust, dann wird es noch viel extremer. Plus 717,9, also 717,9 versus 740,9. Das heißt, diese Aktie ist richtig explodiert. Und du verstehst wahrscheinlich, warum ganz große Investoren in Europa hinter dieser Aktie sind und sagen, ja, da müssen wir dabei sein. Wenn ich die Finanzkennzahlen anschaue, muss ich sagen, liebe Olivia, das ist eine europäische Perle der Extraklasse. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen, ja, die Zahlen sind absolut verrückt. Die Modelle haben das herausgefunden, dass es in Tausenden von Aktien in Europa gibt. Und ich glaube, es ist eine Wette auf die Zukunft von Europa, auf den europäischen Finanzplatz und die Wirtschaft, dass die EZB eine sehr aktive Rolle spielen wird in der Zukunft in Sachen Geldsteuerung, Sachen Zinsen, Sachen Wirtschaft. Und wenn die EU immer wie kompakter wird als System, dann wird auch der europäische Wirtschaftsraum viel stärker profitieren, wie wir das uns vorstellen. Und ich glaube auch, dass Deutschland wieder dann im nächsten Jahr wieder positive Wirtschaftswachstumsraten hat, die sie momentan ein bisschen eher nicht hat. Das heißt, man ist plus minus null. Das heißt, wir haben hier mit der Commerzbank einen interessanten Player. Und was interessant ist bei der Commerzbank, vielleicht noch in Klammer, ist, die sind relativ stark im Firmenkundengeschäft in der Schweiz. Was eigentlich überraschend ist, aber zeigt, dass die Commerzbank Opportunitäten sucht und findet und sie eigentlich jetzt erstmals auch eine Marktposition aufweist, wo sie ein bisschen aggressiver auftreten kann wie in der Vergangenheit. Also heißt, Commerzbank ist ein ganz interessanter Player. Ich bin der Meinung, dass wir kein Europäer sein, die diese Bank aufkauft wird, sondern eher ein Amerikaner in der Größenordnung von der J.P. Morgan oder Citigroup, weil dann sind die Größenverhältnisse viel interessanter. Und die Amerikaner schauen sich schon lange europäische Banken an, haben bis jetzt noch nicht richtig zugeschlagen. Ich glaube, die ganz große Story ist nicht, dass ein Europäer möglicherweise die Commerzbank aufkauft, sondern eher ein Amerikaner. Und da wird der Preiskampf für gut geführte europäische Banken richtig gut laufen. Und du weißt ja, dass die Commerzbank von einer Frau geführt wird. Und wir hatten ja auch bei den spanischen Banken, hatten wir Santander, gibt es ja auch eine Frau, die das führt oder geführt hat. Das sind relativ spannende Stories, dass diese Frauen mit, ich sage, ein bisschen Mut und Zuversicht versuchen, diese Banken auf Vordermann zu bringen, und das ist eine spannende Story. Ich glaube, Commerzbank könnte uns noch richtig viel Freude machen, muss aber auch offen sagen, naja, über 12 Monate 75%, das ist schon viel, weißt du. Und da hoffen wir natürlich ganz offen gesagt auf die Dividende, und wenn die Dividende über 1 Euro sein würde im 27, dann merkt diese Aktie einen richtig schönen Sprung nach vorne. Das heißt, wir haben hier das David-Scherl-Konzept richtig perfekt optimiert.
Eben, wie du gesagt hast, 3 Perlen.
Ich hoffe es natürlich, weil die weiße Liebe, Olivia, wir dürfen nicht sagen, wir sind hundertprozentig überzeugt, von, aber wir glauben, dass wir eine sehr gute Auswahl getroffen haben, aber wir dürfen nicht sagen, dass wir garantierte Gewinne hier haben, sondern wir sagen einfach ganz offen, wir glauben, dass wir aufgrund Analysen diese Erwartungen voraussehen, und darum sagen wir, diese 3 Akten sind Perlen. Ich sage es einfach so, um es formularjuristisch perfekt auszudrücken.
Danke dir. Gut, 3 neue Perlen sind drin, jetzt müssen aber auch 3 raus.
Ja.
Und du hast rausgesucht Fiserv, Transdigm und Motorola.
Richtig, also ganz einfach gesagt, Fiserv hat eine Tochterfirma, die hat auf einmal schlechte Zahlen geliefert. Fiserv, wenn du es über 3, 5 Jahre ansiehst, oder 10 Jahre, musst du sagen, eine absolute Weltklasse-Aktie. Jetzt ist sie zu groß geworden, hat mit einer Tochterfirma nicht das gebracht, was man sich erwartet hat in der Sache Automatisation und Zukunft. Das heißt, die Aktie wurde übermäßig abgestraft. Bis vor einer Woche war sie plus 25% über ein Jahr. Das ist super im amerikanischen Vergleich. Aber jetzt muss man sagen, naja, es ist nicht mehr das, was sie einst war. Und da musst du sagen, sie hat uns viel gute Performance gebracht. Jetzt müssen wir sagen, danke vielmals, Fiserv. Das war's. Und ich sage es immer wieder, der Dollar, der macht mir Sorgen. Und aus diesem Grund sagen wir lieber zurück nach Europa, zurück in die Schweiz, aber nicht nach Amerika.
Gut, und hast du noch was zu sagen zu Transdigm?
Ja, Transdigm ist eine tolle Firma, aber hat jetzt ein bisschen Wachstumsschwierigkeiten, weil die Konkurrenz ist auf einmal stärker geworden. Das heißt, Transdigm hat nicht mehr diese Leader-Position, die sie einst gehabt hat. Sie sind jetzt neue Amerikaner. Die finde ich, offen gesagt, ein bisschen agiler, sind kleiner, aber agiler. Und da macht Transdigm nicht mehr so viel Freude wie in der Vergangenheit. Auch hier, der Cut ist richtig, weil wir müssen einfach sagen, wenn mal eine Aktie kippt, sage ich dem, das heißt, sie hat nicht mehr diese Tendenz, die sie in der Vergangenheit hat. Ich sage das immer, so eine sogenannte Girlandenstrategie. Warum? Weil während der Girlande geht alles schön rauf, und wenn es einen Knick gibt, dann musst du sagen, Tschüss und danke vielmals. Du bist immer noch im Gewinn, aber der Gewinn könnte schmelzen. Und wenn eine Firma nicht mehr die richtige Einstellung hat, zum Gewinn zu erzielen, also Wachstumsgewinne, dann musst du sagen, es stimmt etwas nicht. Und aus diesem Grund werden wir diese Aktie rausschmeißen. Mhm.
Und zum Abschluss vielleicht noch ein, zwei Worte zu Motorola.
Ja, Motorola Solution war für mich ein Top-Wert. Ja. Aber ich glaube, momentan gibt es da mehr Konkurrenz. Ich denke da an Qualcomm und andere Firmen. Ja, Motorola Solution war mal top, top, top. Heute ist einfach diese Wachstumsstory nicht mehr so intakt. Und ich sage es nochmals, dieser Dollar macht mir einfach Sorgen. Und darum sagen wir, wir machen jetzt eine Wette, der wir die Dollarquote immer wie weit nach unten treiben. Wir haben immer noch Dollar-Shares dabei, aber wir sagen, diese 70%, 72%, die im MSCI World in den amerikanischen Aktien drinnen sind, die sind mir zu hoch. Ich baue sie ab und sage, wir gehen ein bisschen nach Europa, tun diesen Fokus machen, auch in der Hoffnung, dass wir höhere Dividendenrenditen erzielen können, weil die amerikanischen Aktien, außer gewissen Ausnahmen wie der Philip Morris, die zahlen nicht so viel hohe Dividendenrenditen. Und die Europäer, die wir da haben, die machen das und das macht Stabilität und möglicherweise schöne Gewinne in der Zukunft. Aus diesem Grund gehen wir raus, ein bisschen aus Amerika, aber nicht ganz, und setzen auf die europäische Karte.
Ja, gut. Völlig nachvollziehbar, für mich zumindest. Also wir werden das beobachten und schauen, wie sich das BX-Musterportfolio weiterentwickelt. Vielen lieben Dank.
Dir, liebe Olivia, es war mir eine Freude. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch unseren Zuschauern erklären nochmals, warum wir diese Aktien auch auswählen, was dahinter steckt. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass Sie sehen, unsere Zuschauer, was da für Herzblut in dieser ganzen Sache steckt.
Ja. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank auch an Sie und seien Sie wieder dabei, wenn es heißt BX Morning Call mit François Bloch. Vielen Dank.